Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Heute mit mir, ich bin Ingrid Wenzel und ich habe zwei Gäste da. Einmal Berit Glanz, Autorin, schreibt oft zu Internetthemen, lebt also im Internet und in Reykjavik und ist von da zugeschaltet. Hallo Berit.
Hallo.
Schön, dass du da bist und bei mir im Studio. Hier ist Patrick Wilinski, Kollege und Filmkritiker hier im Haus. Hallo Patrick.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gern geschehen. Ihr beiden habt ja auch was mitgebracht und zwar zwei Themen, über die wollen wir sprechen. Wir fangen auch gleich an, ja, mit einem Ort, an dem das Internet noch Spaß zu machen scheint und Menschen freundlich zusammenkommen, nämlich die BookTok-Community, also Social-Media-Accounts, die sich mit Büchern und dem Lesen an sich beschäftigen und gegenseitig inspirieren. Und ja, und die jetzt auch die Filmindustrie aufmischen. Wir reden jetzt über It Ends With Us oder auf Deutsch Nur noch ein einziges Mal, kam gestern in die Kinos. Kurz der Inhalt, Frau sucht ihr Glück in einer neuen Stadt, trifft Mann und der offenbart aber problematische Züge. Ja, ist eine Buchadaption, soweit nichts Ungewöhnliches, aber das Buch und der Film haben eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte im Internet durchlebt. Berit, nimm uns doch mal mit ins Internet, in die BookTok-Community. Wie kam's? Wie haben sich da Fans und Autorinnen das Internet zu eigen gemacht?
Also die BookTok-Community, das sind BücherliebhaberInnen auf TikTok. Die ist entstanden aus, was es gab schon vor TikTok. Also lange bevor es TikTok gab, gab es in den USA eine Community, die nannte sich Romancelandia. Mhm. Also sozusagen Liebesromanland oder Welt, in der sich viele Leute, begeisterte Leserinnen zusammengetan haben, um die Autorin ihrer Bücher. Und das ist dann so ein bisschen nahtlos übergegangen in BookTok. Und BookTok hat seit einigen Jahren extrem Einfluss auf den Buchmarkt. Und ein Buch, woran sich zum Beispiel dieser Einfluss von BookTok besonders gut zeigt, ist eben dieses Buch It Ends With Us von Colleen Hoover. Das ist schon 2016 erschienen, also vor BookTok eigentlich, ist aber dann 2022 als so richtig gehypt worden und dann plötzlich, also 6 Jahre nach dem Erscheinen, wieder in die Bestsellerliste geschossen. Und diese BookTok-Fans sind jetzt anscheinend auch die, die an den Kinokassen stehen, denn dieser Film zeichnet sich ab, ein großer Erfolg an den Kinokassen zu werden. BookTok beeinflusst also plötzlich das, was wir im Kino und in Netflix sehen oder auf unseren Streaming-Plattformen.
Es ist ja auch interessant, dass es ja um das Internet geht, was viele Branchen ja vielleicht nicht ganz zerstört, aber zumindest kleiner gemacht hat. Und ist BookTok der Buchhandel? Und da wachsen ja die Verkaufszahlen auch in der Sparte von, du hast gerade Romancelandia angesprochen. Ist das vielleicht auch ein Vorbild für andere Sparten? Also ich will bei den Büchern bleiben, aber ist das auch etwas, wo auch andere Sparten, ich weiß nicht, Musik oder andere Medien sich ein Vorbild nehmen können an der Community von BookTok?
Also es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig große Fan- und Stilgemeinschaft, die eben gemeinsam Druck ausüben. Und das ist schon interessant, weil die eben Bücher in die Bestsellerlisten pushen können und dann auch sehr, sehr nachhaltig und massiv fordern, dass Verfilmungen von diesen Büchern entstehen. Und wenn man dann weiß, man hat auf BookTok eine Erfolgsautorin, die viele Millionen Fans oder viele Millionen interessierte Leute mitbringt, dann ist das natürlich für Studios ganz, ganz interessant, plötzlich diese Stoffe zu entwickeln. Und das bedeutet, das Buch, was eigentlich lange nicht so wichtig war oder keine Leitfunktion hatte, ist plötzlich das, was sozusagen dann in die Kinos drückt. Und das ist eben dieses Colleen Hoover Buch oder dieser Colleen Hoover Film ist nicht das einzige Beispiel. Hm. Wir haben zum Beispiel sowas wie Bridgertons auf Netflix. Das ist auch ein Buch, was in Romancelandia schon vor TikTok extrem populär war. Wir haben Rebecca Yarros mit Fourth Wing, was wahrscheinlich zu einer Serie werden wird. Wir haben Leigh Bardugo, Cassandra Clare, Elle Kennedy. Wir haben lauter Autoren, die plötzlich eben, ja genau, Themen, die sich sozusagen aus durch ihre Popularität in BookTok eben zu Filmen und Fernsehstoffen werden.
Und welche Genres wachsen in Romancelandia? Also sind es die Liebesromane?
Es ist natürlich ganz, ganz viel Liebe. Es ist aber auch zwei andere Genres, von denen ich sagen würde, sie sind die populärsten auf BookTok. Das ist einmal Romantasy. Das ist so ein Kofferwort aus Romance und Fantasy. Also sozusagen Liebesromane mit Drachen oder Liebesromane mit Schwertern und Elfen. Ich glaube, so kann man das bezeichnen. Und das andere ist New Adult Material. Das sind so Liebesgeschichten, realistisch, also ohne Elfen und Schwerter, in denen aber oft also interessante und auch, finde ich, problematische Gewaltdynamiken stattfinden. Also man muss sich 50 Shades of Grey vorstellen. Das ist vielleicht so ein Beispiel. Und diese Geschichten drücken jetzt eben auch auf die Leinwände.
Wir können ja mal in den Trailer von It Ends With Us reinhören, weil da geht es ja auch, wird unter anderem, also eigentlich ist es auch eine Liebesgeschichte, aber unter anderem wird da auch häusliche Gewalt angesprochen.
Wir haben alle eine Vorstellung davon, was Liebe sein kann.
Ich will dich wiedersehen.
Du siehst mich jetzt?
Du weißt, was ich meine.
Diese besondere Verbindung, die man spürt. Beim ersten Kuss. Hey, was hast du? Und 15 Sekunden. Mehr braucht es nicht. Um alles komplett zu verändern.
Ja, alles komplett zu verändern. Da geht es unter anderem um Familiengeschichten mit häuslicher Gewalt. Und was ich aber interessant finde, ist, dass diese Themen behandelt werden in den Büchern und manchmal auch, wie du schon sagtest, ein bisschen problematisch oder auch klischeehaft. Aber dass diese Rezeption von der Klischeehaftigkeit dann wieder auf TikTok stattfindet.
Ja, es ist halt schon so, dass, ich meine, bloß weil es populäre Stoffe sind, sind die ja nicht unterkomplex. Sie sind ja in sich, folgen die ja sehr spezifischen Logiken und sind auch oft gut gearbeitet, ne? Mhm. Und es gehört eben speziell zu diesen Contemporary-Liebesromanen, also diesen populären Gegenwartsgeschichten, schon auch dazu, dass da ganz, ganz schwere Zeichen gesetzt werden, ne? Also der Tod, die häusliche Gewalt, die Drogensucht. Also ohne sozusagen große Fallhöhen und große Dramatik geht da gar nichts.
Ja, Patrick, wie ist es bei dir? Du als Filmkritiker, ich meine, Buchadaption, das ist wie gesagt nichts Neues. Vielleicht würden die Filme einfach, ich meine, Filme werden gemacht, wenn Bücher sehr populär sind. Aber das ist jetzt schon ein neues Phänomen, was du beobachtest.
Ja, es war ja lange Zeit so, dass man kann da wirklich weit zurückgehen, dass Literaturverfilmungen eher von Produzenten so übernommen worden sind. Also der legendäre Produzent David O. Selznick war der Erste, der gemerkt hat, naja, wenn Leute dieses Buch gerne lesen, könnte ich es ja verfilmen. Mhm. Er hat das mit Little Women zum Beispiel gemacht. Auch ein Buch, das immer wieder verfilmt wird. Jetzt ist es ja eine Dynamik, die sehr interessant ist, weil man hat eine Community, die man quasi als Filmproduzent anzapfen kann. Man will ja auch Geld machen damit, nicht wahr? Aber ich glaube, dass der Einfluss dieser Communities, der Fans, mittlerweile viel höher ist als früher. Das ist keine passive Gemeinschaft. Das geht ja so weit, dass man da bis ins Casting vordringen kann, dass man die Fans auch nicht vergraulen möchte. Diese Filme, die jetzt entstehen, oder die Serien, ist ja, das hatten wir auch bei Marvel, bei den Comic-Verfilmungen, da war das halt eine anders, sagen wir mal, zusammengesetzte Fanschaft, wahrscheinlich mehr männlich dominiert, aber auch denen wollte man das so gut wie möglich präsentieren, um sie nicht zu enttäuschen, damit sie eben nicht nur diesen einen Film sehen, so wie jetzt, sondern eben noch die 3, 4, 5, 6 Fortsetzungen. Ich meine, man kann ja auch schon mit der ersten Verfilmung alles kaputt machen.
Aber ist das jetzt eine Win-Win-Situation? Die Fans kriegen, was sie wollen und die Filmproduktionsfirmen kriegen ihr Geld, oder?
Im Optimalfall ist das ein System, das 2, 3 Jahre funktioniert. Es hat sich ja gezeigt, auch mit Marvel, mit den letzten Kassenflops, dass das nicht nachhaltig ist. Was ich schon interessant finde, ist auch die Art und Weise, wie sich Produzenten, auch Verlage übrigens in Amerika, extrem in Anführungsstrichen in die Gewalt von Fans begeben. Da gibt es ja so Sachen wie, früher war das ein J.J. Abrams, der Lost gedreht hat und keiner wusste so richtig, auch er nicht, wie geht es in der zweiten Staffel weiter. Mhm. Und hat man anonym Fans angezapft. Was denkt ihr denn, wie es weitergeht? Und daraus sind dann halt auch Drehbücher entstanden. Mittlerweile haben Fans wirklich den Einfluss darauf, wer gecastet wird, wie eine animierte Figur aussieht. Das ist schon eine große Macht, die da ist. Und ich frage mich mal, wer kontrolliert diese Macht? Also so ein bisschen, ich sehe das manchmal mit Befremden.
Ja, Berit, kommen wir mal zur Macht der Fan-Community von BookTok. Das ist, ich meine, Patrick hat gerade Marvel angesprochen. Das ist schon eine eher weibliche Fanfollowerschaft.
Das ist mit Sicherheit eine eher weibliche Gemeinschaft. Also BookTok und die Zielgruppe, die ist jung und weiblich. Da gibt es auch Ausnahmen, wie immer, bei allen Gemeinschaften, aber das kann man schon so sagen. Und es gehört da eben zur Buchrezeption dazu, dass man zum Beispiel Videos macht, in denen man so ein Dreamcasting für seine Bücher, für die Bücher, die man toll findet, produziert. Dass man eben sagt, also diese Figur könnte natürlich von dem und dem Schauspieler perfekt gespielt werden. Und dementsprechend existiert eben schon ganz schön viel visuelles Material, das dann eben ja nicht auf die Filmproduktion einwirkt. Also wenn alle auf BookTok zeigen, sie hätten gerne eben einen männlichen Superstar mit dunklen Locken, dann wird das wahrscheinlich auf das Casting Einfluss üben. Aber es ist natürlich schon so, dass auch diese Community manchmal schlucken muss, dass Dinge verändert werden. Das sieht man speziell bei Bridgertons ganz doll. Da werden die Bücher eben teilweise geändert, weil sie ja auch angepasst werden müssen an Netflix-Erzählmuster. Und dann gibt es natürlich Protest, aber eben auch wieder Aufmerksamkeit. Also in diesem Streiten über ist das ist das jetzt eine gute Figur oder ist das gut gemacht worden, stimmt das Casting, entsteht natürlich auch wieder Aufmerksamkeit für diese Filme und Serien.
So ist es. Aber die Macht des Fans ist schon erstaunlich. Also um nochmal eine Buchverfilmung zu nehmen von Stephen King, es gibt ja Misery, da entführt ja ein Fan einen Lieblingsautor und zwingt ihn, die beliebte Romanfigur nicht umzubringen. Also es gibt ja schon so eine Angst, auch bei den Autorinnen und Autoren, dass man da von den Fans nicht vereinnahmt wird. Auch das ist ja wieder Stoff für Filme.
Ja, aber kann man sagen, dass sich die Fan-Community hier, um mal wieder in die Welt des Internets zurückzukommen, sich den Algorithmus quasi zu eigen macht, um ihre eigenen Bücher, die sie mögen, zu pushen und sich nicht vorschreiben zu lassen, einmal von irgendwelchen Kritikern, oh, was ist richtige Literatur und was nicht. Ich meine, Frauenromane, das Stichwort, ne, gerne belächelt. Aber sich auch nicht vorschreiben lassen von einem Algorithmus, was sie mögen wollen.
Das war ein bisschen kompliziert. aber das Interessante an diesen Fan-Communities ist ja, also die sind natürlich internetaffin und die wissen, wie diese Plattformen funktionieren und die machen sich das natürlich zunutze. Das ist aber auch schon vor BookTok, also dieses Romancelandia, das ist eben diese Community um Liebesromane, die hat ganz, ganz großen Einfluss gehabt auf die frühen Jahre des Self-Publishings, ne? Also auf so Kindle-E-Books und da eigene, auch superreiche Autorinnen-Stars produziert. Und da geht es dann natürlich schon auch immer mal an Gatekeepern vorbei, ne? Indem nämlich eben Stoffe eingefordert werden für eine junge weibliche Zielgruppe, die ja, und das muss man auch ehrlich sagen, viele Jahrzehnte nicht im Fokus von ProduzentInnen war. Also das ist eben, es hat eine subversive Kraft, es hat aber natürlich auch eine autoritäre Struktur manchmal. Das bedeutet, es ist ein ganz ambivalentes Phänomen, würde ich sagen.
Ja, Romancelandia, It Ends With Us, nur noch ein einziges Mal, war zumindest in Amerika ja auch schon ein großer Kassenerfolg. Und in Deutschland steigt auf jeden Fall der Buchverkauf bei den 16- bis 29-Jährigen. Ja, und die Frankfurter Buchmesse wird dem Phänomen ein eigenes Stockwerk widmen. Und wir kommen jetzt von den Stars der Buchbranche zu den Stars der Filmbranche, zu den Schauspielern und Schauspielerinnen. Patrick Wilinski ist bei mir im Studio, Filmkritiker. Du bist gestern aus Locarno wiedergekommen vom Filmfestival und du hast da einen neuen oder einen alten, ja, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall einen Star-Kult beobachtet.
Ja, einen neu-alten könnte man sagen, auf jeden Fall einen, von dem ich dachte, der wäre schon abgeklungen, aber dann sieht man, dass es vielleicht noch den Unterschied zwischen einem Star und einem Superstar gibt. In Locarno, das größte Freiluftkino Europas, die Piazza Grande mit der größten Leinwand in Europa, begrüßt jeden Abend einen Star, es gibt da Preise. Und dann kam er, letzten Mittwoch. Und dann war es plötzlich sehr laut. Wir hören mal rein, den Moment, wenn sich ein Star vor den Fans materialisiert. Welcome to one and only Shah Rukh Khan! Shah Rukh Khan, der indische Großfürst des Bollywood-Kinos, Actionheld, Bösewicht und natürlich auch so ein Liebesschauspieler, in den sich so viele Frauen unterschiedlicher Generationen verliebt haben, kam nach Locarno und ich saß währenddessen übrigens im Kino und der Film musste angehalten werden, weil es so laut war. Das hat sich im ersten Moment hier im O-Ton vielleicht nicht vermittelt. Also da ist etwas plötzlich entstanden und war im Raum und nahm sich auch diesen Raum, was mich so begeistert hat. Und es hat mich auch nochmal dazu animiert, nachzudenken, was in den letzten Jahren eigentlich aus diesen Filmstars passiert ist, weil ich habe schon das Gefühl, das wäre jetzt hier meine These fürs Gespräch für uns, dass es dazu eine Art Korrektur, Kurskorrektur kommt. Denn der Star, das war die letzten 50, 60 Jahre sicherlich der Hollywood-Star, nicht wahr? Es waren die großen Schauspielerinnen und Schauspieler von Meryl Streep über, Clint Eastwood oder Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Jede Generation hatte ihre Stars natürlich, aber ich habe schon das Gefühl, durch das Aufkommen, wir haben von Social Media gerade gesprochen, von Social Media, aber auch Streamingdiensten, werden plötzlich Stars aus anderen Starsystemen bei uns populärer, nicht wahr? Also Shah Rukh Khan, der wirklich nur in Indien Karriere machen wollte und alle Angebote von Hollywood immer ausgeschlossen hat. Er ist eine indische Erfolgsgeschichte, die aber auch hier eine Hausfrau im Schwabenland total begeistern kann. Das ist etwas, was lange Zeit auch Produzenten gar nicht wollten. Man hat gesagt, es gab so Leute mit Star-Appeal, die gingen dann nach Hollywood und Hollywood hat aus denen so eine internationale Marke gemacht. Mittlerweile, und das finde ich ganz interessant, gibt es koreanische Superstars, jetzt indische Superstars, japanische Manga-Superstars und so weiter. Sprich, wir haben so eine Demokratisierung des Star-Systems. Stars-Systems. Man könnte vielleicht sogar von einer Entkolonialisierung des Stars-Systems sprechen. Ich finde das übrigens sehr gut, wenn dann so Namen wie Tony Leung oder Brigitte Lin, die in China wirklich Massen auf die Straße bringen, auch in Europa gefeiert werden. Das führt auch so einem, ja, es wird vielschichtiger, farbenfroher, das ganze Star-System.
Also auch eine Verschiebung der Industrie. Ja, Berit, ähnlich wie beim Thema gerade mit BookTok, wo die Autorinnen plötzlich so Stars sind, zum Teil über Nacht, TikTok-Fame werden. Ist das etwas, was du beobachtest?
Also es ist auf jeden Fall so, dass das TikTok ganz eigene Stars dann hervorbringen kann oder so Trends, ne? Aber es sind eben nicht mehr diese Superstars. Ich muss jetzt daran denken, wie hier Tom Cruise bei der Abschiedszeremonie von Olympia da ins Stadion gelassen worden ist und man irgendwie dachte, oh Mann, der ist auch jetzt doch schon ganz schön alt geworden, ne? Also so die Superstars, die man jetzt nennt, das sind ja alles Leute, die sind Ende 50, ne? Um die 60, also und Jüngere, fallen mir jetzt gar nicht sofort so ein. Also das Ende dieses Hollywood-Superstars, das stimmt vielleicht, aber parallel, wenn man auf TikTok ist, konnte man zum Beispiel in diesem Jahr Nicola Coughlin und Luke Newton, den Starpaar der aktuellen Staffel Bridgerton, nicht entkommen. Ne? Zu dem Punkt, dass jetzt eben die Frage ist, ob Nicola Coughlin vielleicht das nächste Bond-Girl wird.
Aber zum Beispiel bei mir im Feed waren die nirgendwo zu sehen. Ist ja auch immer so eine Frage, wo treibt man sich rum im Netz? Hat es auch einfach viel mit Fragmentierung von Unterhaltung zu tun, in welcher, ich sag jetzt mal, Bubble man am meisten konsumiert?
Ja, ich denke schon. Ich denke auch, dass das etwas mit Verfügbarkeit zu tun hat. Es gibt ja den schönen Spruch, willst du was gelten, mach dich selten. Das war ja früher so, dass man Stars ja wirklich nur auf der Leinwand sehen konnte. Gewisse Stars waren das. Mittlerweile tritt auf Meryl Streep in Serien auf, weil sie auch kann sich nicht den Ganzen entziehen. Also es geht ja auch darum, mit diesen Internetstars, den Influencern zu konkurrieren, die ja permanent zeigen, ich bin da, ich mache ein TikTok live, sprich mit mir, schreib mich an. Ich bin quasi immer so ein Anrufbeantworter, der immer antwortet. Und das setzt auch ganz, sagen wir mal, die klassischen Stars unter Druck, nicht wahr? Es gibt natürlich junge Leute wie Timothée Chalamet, die auch ganz viele Stadien letztendlich zum Ausflippen bringen. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr so ein allgemeiner Appeal ist. Also das muss jetzt nicht mehr Timothée Chalamet sein. Es kann auch, wie gesagt, ein koreanischer Soap-Opera-Star sein. Und das ist schon eine Veränderung auch der Branche dadurch. Wir sehen auch andere Sachen. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, sagen wir mal, der ganzen Streaming-Dienste, dass wir eben auch Kino aus Bangalore einfach sehen können, auf Netflix zum Beispiel, und uns dadurch auch ein ganz anderes Star-System vereinleiben können.
Aber vielleicht mal ganz, ganz konkret, wie unterscheidet sich Shah Rukh Khan, den wir gerade gehört haben mit seinem großen Auftritt, wie unterscheidet der sich zum Beispiel jetzt von einem Brad Pitt oder Tom Cruise, selbe Altersklasse?
Ja, selbe Altersklasse, aber ehrlich gesagt eine ganz andere Fanbase, also das es ist schwierig zu vergleichen. Also die Idee wäre natürlich, dass der Hollywood-Star am Ende sehr stark gebunden ist an seine Sprache, an das Auftreten. Deshalb sind ja Filmstars noch anders als Musikstars. Musik ist allgemeiner verständlich. Ich glaube, dass sich auch so ein Bedürfnis nach anderen Gesichtern ausgeht, nicht wahr? Also es gibt so eine Art Übersättigung von den gleichen Stars, die auch immer Werbung machen. Das sind ja Brad Pitt und so weiter. Das sind ja unsere Leidenschaftstapeten seit Jahrzehnten. Die machen Werbung für Uhren, für Diamanten, für Urlaub, für Kaffee, ja, wenn es um George Clooney geht. Ja, also irgendwann hat man auch genug von dem Onkel, der einem immer das Gleiche verkauft. Ich glaube, das ist auch eine Sehnsucht nach anderem, nach Neuem. Auch vielleicht auch nicht nach ganz Perfektem.
Ja, aber Berit, was ist denn das für eine Sehnsucht? Ich meine, auch bei Romancelandia, ja, das ist ja auch eine ganz bestimmte Sehnsucht, die da bedient wird. Haben sich, also ich meine, die Stars, die verkörpern ja irgendwie Träume und Sehnsüchte, die wir haben. Ändern sich vielleicht auch die Träume und Sehnsüchte von uns?
Also ich meine, man kann natürlich sagen, wir befinden uns gerade in einem, also wirklich ein Höhepunkt von Social Justice. Ne? Also es gibt schon eben auch einfach das ganz, ganz massive Einfordern, dass das, was eben über viele Jahrzehnte ging, jetzt diversifiziert wird, dass wir dezidiert weibliche Narrative haben, dass Filmstars aus unterschiedlichsten Kulturen kommen können. Und das hat natürlich Einfluss auf den Markt. Es ist aber, glaube ich, auch so, dass das Internet dazu führt, dass es eben diese fragmentarisierten Fangemeinschaften gibt. Also dass es eben, und die aber eben plötzlich viel sichtbarer werden, weil ich meine, Bollywood gibt es ja schon lange und es gibt auch schon immer Bollywood-Fans, aber dass die eben jetzt plötzlich auch Einfluss in Locarno haben, das ist vielleicht die neue Entwicklung. Es führt aber auch dazu, dass es Stars gibt, die dann außerhalb ihrer eigenen Bubble vielleicht gar nicht bekannt sind. Also ich finde, das beste Beispiel dafür ist eigentlich, ja, wo wir bei Influencern sind, Mr. Beast, Jimmy Donaldson, der hat 300 Millionen Subscriber auf YouTube. Ich gehe davon aus, dass wenn man 20 Leute auf der Straße fragen würde, die vielleicht über 50 sind, dass die den noch nie was davon gehört haben, obwohl der natürlich die Medienrezeption von Teenagern massiv beeinflusst. Also es gibt diese Aufspaltung in so Subcommunities einfach viel stärker jetzt.
Muss man, ja, Patrick?
Nee, ich wollte nur sagen, das stimmt auf jeden Fall und das zeigt ja auch, dass der klassische Aufstiegsweg für einen Star jetzt nochmal unterbrochen ist. Es war ja früher wirklich so, wir haben gesagt, das ist unser Mann in Hollywood zum Beispiel. In Deutschland ist das ja immer noch so ein bisschen, wenn du was gelten willst, musst du irgendwie nach Hollywood. Und gerade so ein Shah Rukh Khan zeigt ja, dass die brauchen das gar nicht und dass es ein Publikum gibt, das das akzeptiert, das ist so wichtig, weil früher hat man die da reingegeben, Hollywood hat ihre Magie gemacht, hat sie schöner gemacht, größer gemacht, sexier gemacht, hat sie besetzt in Rollen, die sie gar nicht wollten oder nicht konnten und dann war der Star geboren. Jetzt sehen wir, welche unterschiedlichen Arten es für Startum und auch glaube ich gerade, dass es unterschiedliche Publikums, Fangemeinden, Crowds gibt, die das auch anders angesprochen werden. Ja.
Also muss man Fan sein, um überhaupt konsumieren zu können?
Nein, also ich, der Begriff Fan kommt ja wahrscheinlich auch von fanatisch. Das ist ja nicht so ganz positiv. Ich glaube auch, dass ein Star auch immer noch, es gibt ja den Unterschied zwischen Frisierstar und Starfriseur, nicht wahr? Der Frisierstar kann sein Handwerk, der Starfriseur, der frisiert Köpfe, die berühmt sind, nicht wahr? Also es gibt auch eine Art von Handwerk, eine Art von Kunst. Also ein guter Schriftsteller ist ein guter Schriftsteller, muss natürlich kein Star sein.
Ja, ja. Aber wäre diese diese Aufmerksamkeitsökonomie von vielen Schauspieler und Schauspielerinnen, die im Netz einfach versuchen, irgendwie relatable zu sein, um gebucht zu werden. Man muss sich ja auch irgendwie leisten, sich dem zu entziehen. Man muss ja erstmal ein Weltstar sein, um zu sagen, da mache ich bei dieser Verwaschung von Stars, da mache ich nicht mit.
Das ist ja auch eine ganz, ganz übergriffige Rezeption teilweise, ne? Also dass Filme jetzt eben wirklich, wenn man merkt, die Pressetour läuft, dass da dann plötzlich eben lauter Hobbydetektive nach irgendwelchen Skandalen suchen und folgt der Hauptdarsteller, der Hauptdarstellerin auf Twitter noch und ist das vielleicht ein Zeichen, dass da irgendwie Konflikt ist? Also das ist eine Rezeption, die auch sehr grenzüberschreitend ist und das ist natürlich auch was man wollen muss. Und man sieht ja auch, dass viele jüngere Filmstars nach dann dem ersten großen Erfolg sich auch teilweise wieder zurückziehen, ne? Und da gar nicht mehr einsteigen wollen, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch sehr, sehr anstrengend ist, so eine öffentliche Figur zu sein, die eben dann auch Stoff für so Privatdetektive im Internet ist.
Ja, Daniel Radcliffe zum Beispiel, ne?
Ja, Fans machen einen Star, aber sie brechen auch einen Star. Es gibt ja viele Geschichten. Amy Hammer ist so ein Beispiel, der durch unterschiedliche Gerüchte letztendlich von seinem Starkurs abgebracht worden ist. Und also das ist immer doppeldeutig mit den Fans aus dem Internet, ne? Sie lieben dich, wenn sie dich lieben, aber wenn sie dich hassen, dann ist es auch schnell vorbei.
Das Ende der Filmstars vielleicht oder zumindest eine Verschiebung, auch international. Wir sprechen jetzt über Emily in Paris. Die vierte Staffel der Netflix-Serie kam gerade raus, war die meistgeschaute Serie laut Netflix, als sie rauskam. Ja, und wer jetzt die letzten drei Staffeln verpasst hat, ich fasse die mal kurz zusammen. Emily, die ist Marketing-Expertin aus Chicago um die 30, zieht nach Paris, trägt meistens bunte, extravagante Outfits, ja, und kann sich zwischen vielen Männern gar nicht entscheiden. So. Und sie kann in der vierten Staffel immer noch kein Französisch.
I like Paris, but I'm not really sure Paris likes me. And maybe that's okay. I've spent my entire life wanting to be liked.
That's a pretty miserable goal.
Exactly.
Also Emily, sie mag Paris, aber Paris mag sie nicht und das ist ihr egal, weil sie schon ihr ganzes Leben versucht hat, gemocht zu werden. Und das ist ja nun wirklich kein schönes Ziel im Leben. Es ist alles egal. Patrick, Überschrift für die gesamte Dramaturgie der Serie?
Ja, aber nicht nur, würde ich sagen. Also du hast ja schon gesagt, die erste Staffel war so erfolgreich. Die war ja 2020 in dem Jahr, in dem die Pandemie ausbrach und viele dann zu Hause saßen und Netflix diesen Boom erlebt hat. Und dann gab es diese Serie mit einem jungen Mädchen, einer jungen Frau in Paris und die auf der Straße war und alles erlebt, was sie sich da träumt zu erleben und alle haben gedacht, das will ich jetzt auch haben. Also es ist eine Serie, die auch mit viel Geschichte daherkommt, muss man sagen, mit viel Rezeptionsgeschichte, wann sie gestartet ist. Aber es ist
in
auch...
In der Corona-Zeit.
Ja, es ist aber auch Unterhaltung, die jetzt auch nicht wehtut. Man darf sich ja bei sowas auch nicht schämen. Es gibt da diesen doofen Begriff von Guilty Pleasure, aber das, was einem Pleasure bereitet, das sollte man sich gar nicht schuldig
finden.
Hat finde,
jeder so eins, ja.
Zu katholisch gedacht schon wahrscheinlich.
Oder Berit, was erfüllt die Serie deiner Meinung nach?
Ich finde das total interessant, weil wenn man bei Emily in Paris schaut und sich die Kritiken anschaut, dann hört man eben ganz oft diesen Guilty Pleasure Begriff, ne? Und man liest, das ist wie Zuckerwatte, das ist irgendwie eine harmlose Zeitverschwendung. Und ich finde das ganz spannend, in welcher Rezeption immer das Guilty Pleasure verwendet wird und in welcher nicht. Weil das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen sexistisch. Ich höre das bei den Marvel-Filmen zum Beispiel nicht, obwohl die ja sehr, sehr klar auch Guilty Pleasure sind.
Ja, allerdings.
Das bedeutet, mich interessiert tatsächlich das Handwerk dieser Serie. Machen die das gut, was sie da machen. Und ich glaube, das tun sie. Ich finde auch interessant, dass diese Serie eben diesen realweltliche Konsequenzen hat. Also Leute fotografieren sich in Paris auf Spuren von Emily in Paris. Das ist natürlich irgendwie interessant, ne, dass das solche Auswirkungen hat. Und ich glaube, in Frankreich ist sie nicht so gerne gesehen. Ne?
Die Serie oder Emily?
die Serie und Emily. Also ich glaube, die fühlen sich da so ein bisschen stereotyp dargestellt.
Ja, wobei mittlerweile, also die französischen Kritiken später, also man hat sich am Anfang, glaube ich, beleidigt aufgefühlt. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt, weil man merkt ja, dass es die Amerikaner sind, die letztendlich an dem französischen Wesen so ein bisschen scheitern. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und du hast zu Recht gesagt, dass jetzt dieser Paris-Boom so ein bisschen ausgebrochen ist, wo Menschen da sich mit Baguettes abfotografieren lassen oder mit Pain au Chocolat in Paris. Und die Macher der Serie, die kennen das ja schon, weil die meisten Macher kommen aus der Welt von Sex and the City. Und Sex and the City hat für New York oder für Manhattan, um genau zu sein, das Ähnliche ausgelöst. Man hat ja dort Frauen mit gefakten Manolo Blahniks laufen sehen, um sich abzufotografieren wie Carrie Bradshaw. Also da sind Macher, die ihr Handwerk verstehen. Und hier, muss ich sagen, ist das wunderbar auch designt, das Kostümdesign, das ist natürlich immer leicht drüber, aber man sieht auch die Faszination an dem, was französisch ist für die Amerikaner. Ja, das ist ja immer diese, es ist keine französische Serie über Franzosen, es ist eine Serie, wie sich Amerikaner immer Frankreich vorstellen wollen, so rum.
Ja, Baguette unterm Arm, ja. Muss sein.
Ja, so ist das. Ich meine, diese Beziehung Frankreich-Amerika, das ist ja seit dem 20. Jahrhundert eine unglaublich dialektale. Also die Amerikaner brauchen die Franzosen, damit die ihnen sagen, was ihr macht, ist auch Kunst. Das war im Kino so. Hitchcock dachte, ich bin Handwerker. Dann kamen diese französischen Regisseure wie Truffaut und sagten ihm, hey, das ist Kunst. Und plötzlich hat er gesagt, ja, das ist ja wirklich Kunst, was ich mache. Im Jazz, Miles Davis, seine Paris-Phase. Literatur, James Baldwin, der auch nach Paris gegangen ist. Also es gibt eine große Sehnsucht der Amerikaner nach Paris. Für sie ist Paris auch Europa. Von durchschnittlichen Amerikanern ist eine Paris-Reise ein Teil seiner Bildungsreise und eben nicht Emily in Kreuzberg oder Emily in Madrid. Es muss schon Emily in Paris sein.
Ah, ich finde, Emily in Kreuzberg könnte auf jeden Fall Staffel 5 werden, aber, Berlin wollte ich schon sagen. Paris als Sehnsuchtsort. Es ist ja, Berit, was würdest du sagen, bei Olympia, da war ja Paris auch so als Sehnsuchtsort dargestellt, ne? Und es gab ja auch immense Kritik, wie Paris gezeigt wird. Und hier bei Emily in Paris wieder ähnlich. Alles ist schön, alles ist sauber, alles ist auf Hochglanz gebürstet. Und Leute denken,
ja, aber
fahren
ich glaube,
dahin, ja?
Nee, ich finde interessant, dass die Inszenierung von Paris in dieser Olympia-Eröffnungszeremonie und auch beim Abschluss teilweise ja sogar so ein bisschen ähnlich ist wie diese Emily in Paris-Geschichte, nämlich so ein bisschen campy, so ein bisschen auch absurd und gleichzeitig halt so bildgewaltig. Das ist natürlich toll, das funktioniert in den sozialen Medien super. Und das ist irgendwie, also finde ich, viel weniger ernst als diese Rezeption von Paris als großer Kulturstadt oder so. Das ist ja alles auch irgendwie ein großer Quatsch, der dann Spaß macht.
Es ist ja auch so ein großes Freilichtbüro, wenn man so will. Das ist ja eine Working Place Comedy, nicht wahr? Also es geht immer ums Arbeiten, darf man nicht vergessen, ja. Sie hat ja eine Chefin, die so ein bisschen wie Isabelle Huppert gestylt ist. Ich glaube, Isabelle Huppert hätte man gerne besetzt. Die spielt sowas natürlich nicht. Aber da geht es ja auch darum, um die ganzen Liebesgeschichten. Aber es ist ja auch so ein Ort, wo alle mal gerne arbeiten würden in dieser komischen Agentur. Und irgendwie ist Emily immer super. Man versteht auch gar nicht, warum sie so gut ist, aber sie ist einfach gut. Und ich glaube, dass das auch noch so zu diesem wohligen Gefühl beiträgt, warum man so gerne da einziehen würde mit ihr in dieses Paris, was ja auch so wirklich so eine Community mit der Zeit wird, nicht wahr? Also sie sind rough, die Franzosen, sie korrigieren sie permanent mit ihrem schlechten Französisch, aber irgendwie fügen sie sich dann doch immer in die Welt von Emily.
Ist das auch, kann man da auch eine Verbindung zu Romance Landia ziehen, Berit?
Also ich glaube, die Narrative sind teilweise ähnlich. Man muss ja auch sagen, Emily in Paris hat ja sehr, sehr starken Zusammenhang mit The Devil Wears Prada. Das ist ja auch ein erfolgreicher Film gewesen, der auch eine Verfilmung von einem Buch ist. Also das ist schon irgendwie auch, also diese Ähnlichkeit auch zu Sex and the City ist ja, das ist ja so ein Bedürfnis nach so Geschichten, die wir uns um die Jahrtausendwende erzählt haben, ne? Also das ist so die erfolgreiche junge Frau als Assistentin von so einer Machtfrau im Modebusiness oder so. Das sind ja eigentlich alte Geschichten. Das finde ich auch, Emily in Paris ist immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen irgendwie, ne? Weil es so ganz stark diesen Sex and the City Vibe versprüht. Aber das sind natürlich alles Geschichten, die in Romance Landia beliebt sind.
Hm. Aber wobei Sex and the City schon eine gewisse Roughness hatte, auch vom Look her. Ich war hier, muss man, und das hat auch was mit Netflix und diesem Netflix-Filter zu tun, durch die alle da Bilder gerendert werden, denke ich mir immer. Emily in Paris muss man sich von vornherein als Märchen denken. Ich glaube, wenn man da allzu realistisch sich das ansieht, da ist ja halt die Frage, Kunst und Klischee, die bedingen einander und Paris ist eben Instagrammable und jeder hat irgendwie ein Verhältnis zu Paris. Selbst die Leute, die nicht in Paris waren, haben ein Verhältnis zu Paris. Und Hollywood hat ja mal gesagt, Paris ist die am häufigsten gefilmte Stadt der Filmgeschichte, weil schon im Stummfilm hat man in Paris gedreht. Und Ernst Lubitsch hat gesagt, ich war in Paris in Frankreich und ich war in Paris in Hollywood, da bei Paramount, und das von Paramount ist viel schöner. Also es geht darum, wie erschafft man sich eine Stadt, und Paris füllt automatisch Legenden und die Schönheit und das Essen, und irgendwie ist man da sofort glücklich und happy. Und das ist so eine Serie, die einen in so ein Happy Place bringen möchte.
Ja, aber man kommt nicht um die gehässige Berichterstattung drumherum rum. Berit, du hast es ja gerade schon gesagt, mit Guilty Pleasure, Marvel ist einfach Marvel, und dann kommt eine hübsche Frau in Paris und das ist dann auf einmal Guilty Pleasure. Ich würde gerne noch einen anderen Begriff reinwerfen, und zwar den des Ambient Watching. Also, dass man einfach eine Serie anhat, um einfach nichts, damit man irgendwas anhat und währenddessen vielleicht auch noch gut auf dem Handy scrollen kann. Und die ganze Serie wirkt ja wie so ein TikTok-Feed, den man ewig lang scrollt. Immer passiert was Neues, immer kommen neue Outfits. Was ja auch deswegen interessant ist, weil Netflix ja ursprünglich mal viele Serien, ganz ursprünglich mal, ne, Breaking Bad, also wirklich Serien mit dramaturgischen Anspruch hatte. Und mit Emily in Paris, das ist jetzt auch schon, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, dass die erste Staffel rauskam, aber da zum ersten Mal in die Richtung Ambient Watching, also nebenbei konsumieren, gegangen ist.
Das finde ich so interessant, weil die Serie, die für mich das größte Ambient Watching ist, ist Game of Thrones. Die eigentlich auch so funktioniert, bloß halt in Gritty und mit Kopf abhacken. Aber die ja ganz, ganz ähnlich funktioniert, die aber das ja gar nicht diagnostiziert bekommt. Ne? Also das ist ja auch Brain Vacation und Fluff und Guilty Pleasure. Aber da wird natürlich gleich große Schwere drin gesucht. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz massiv sexistische Rezeption, die Emily in Paris erfährt.
Das hat auch was mit Genres zu tun, nicht wahr? Also alles so, was melodramatischer ist, kommt in unserem zynischen Zeitalter eben nicht so gut an, weil wir sind schon echt zynisch, was solche Sachen betrifft. Weil wie gesagt, Märchen gegen Märchen kann niemand etwas haben. Mhm. Beim Ambient Watching weiß ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, ich als Zuschauer, egal was ich gucke, ich mache das bewusst. Ich will mich wirklich nicht führen lassen von Algorithmen. Und also Ambient Watching würde heißen, ich gucke etwas und irgendwann kommt dann dieses Ding und klopft, gucken Sie noch oder soll ich abschalten? Ja. Da gibt es ja dann immer bei Netflix diese Frage. Also irgendwie kann man sich auch bewusst entscheiden, etwas zu gucken. Auch sowas wie Emily in Paris. Und die vierte Staffel hätte ich nie gedacht, dass es so weit geht. Netflix cancelt meist nach Staffel 2. Das zeigt auch, dass sie auch an diesem Stoff und an dieser Welt kleben, und das ist vielleicht gar nicht so falsch.
Also ein Happy End wird gerne belächelt von der Rezeption, aber es sei den Zuschauern und Zuschauerinnen auch mal gegönnt. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Das war der Kompressor Popkultur Wochentag Talk. Danke an meine Gäste. Danke an Berit Glanz nach Reykjavik. So, jetzt habe ich den Zungendreher komplett drin. Danke kann ich noch sagen.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du da warst. Und danke an Patrick Wilinski hier bei mir im Studio.
Ja, danke.
Abonniert gerne den Kompressor-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, oder in der DLF-App. Mein Name ist Ingrid Wenzel. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.